Vater, wir wollen dir zunächst einmal ganz herzlich Danke sagen für Christoph, dass er bei uns ist, für seine Liebe, seine Hingabe auch an dein Reich, an dein Werk, an deine Menschen, die du auch ihm anvertraust im Dienst. Wir wollen ihn jetzt auch freisetzen und segnen, Vater, mit viel Freude, mit viel Kraft und viel Inspiration, dass er zu unseren Herzen sprechen darf und dass du unsere Herzen ganz, ganz weit machst, im Herzensboden das Gute zu empfangen, das 30, 60 und 100-fältig Frucht bringt in unserem Leben. Amen.
Ich wollte zu Beginn kurz fragen, ist jemand heute zum ersten Mal jetzt hier dabei? Könnt ihr euch melden, dass ich es etwa sehe? Okay, weil ich dann ein bisschen was wiederhole, kurz zusammengefasst. Genau genommen wiederhole ich mich ständig. Aber das ist auch notwendig, weil der Lebensstil der Gnade ist etwas, was völlig anders ist, als die meisten Christen leben. Und es führt uns in eine gewaltige Freiheit hinein. Das ist genau genommen so phänomenal und so schön und so gut, dass die viele sagen, also das kann's doch nicht sein. Oder warum hat mir das bisher niemand gesagt? Oder so einfach kann es doch nicht sein. Oder dann kommt so der Gedanke, Gnade, ich höre das, ja, aber, und dann kommen eigene Gedanken. Man müsste doch noch dies und das tun. Und der Herr sagt, man müsste gar nicht. Und es gibt kein Aber, es gibt nur einfach Geschenke der Gnade. Das ist so genial und so gut, dass viele Leute das nicht glauben können, nicht fassen können. Gnade bedeutet eigentlich, es ist die Lösung für alle deine menschlichen und geistlichen Probleme. Es klingt wieder so phänomenal, dass mancher denkt, das kann es doch nicht sein. Warum wurde das nicht in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gepredigt? Warum, weiß ich auch nicht. Und in Ausschnitten wird es bestimmt immer gepredigt. Aber das Thema, dass Gnade zu einem völlig verändernden Lebensstil wird, habe ich noch kaum gehört. Nämlich ein Lebensstil, wo der Vater im Himmel sagt, gib mir alle deine Fragen und Probleme. Ich habe auf alles eine göttliche Lösung. Glaubst du das? Ja, manche, ja, glaubst du das? Die erste Frage, glaubst du das? Die zweite Frage, willst du das? Natürlich, was denn sonst? Bist du bereit, das sozusagen, es kommt nicht, es fliegt dir nicht einfach zu, sondern du musst es, wie bei allen Dingen beim Herrn, nehmen, ergreifen, herbeiholen. Das alles, was mit Glaube zu tun hat, hat mit Nehmen zu tun. In Besitz nehmen, in meine Gedanken hereinnehmen, in meine Ehe hereinholen. Das ist diese geniale Sache, dass Gott sagt, das Leben ist viel einfacher, als du denkst. Das meiste werde ich für dich erledigen, wenn du mich lässt. Wenn du das im Glauben annehmen wirst. Gut, bevor ich ganz einsteige, möchte ich weiß nicht einmal deinen Namen, egal, komm mal vor, wir haben gestern für sie gebetet, weil sie vom Scheitel bis zur Sohle verkrebst war. Und so, dass du kurz sagst, wie es dir geht.
Betonung liegt auf wahr. Ja, wahr. Also mir geht's prächtig. Und jeder, der mich kennt, glaube ich, sieht, dass ich so lange nicht mehr so gestanden bin, wie ich jetzt stehe. Was ist passiert? Ganz einfach. Etwas, was ich immer irgendwo mal gehört habe und gedacht habe, das für die anderen, aber nicht für mich. Mich hat einfach die Gnade Gottes erwischt, aber sowas von voll. Dass ich eigentlich überhaupt keine Worte dafür habe, nur eine unendliche Dankbarkeit und einen unglaublichen Frieden. Und was ich noch dazu sagen kann, dass das Vertrauen, das ich so mir immer gewünscht habe, das ist wie hingeflogen. Und ich habe jahrelang drum gekämpft. Und ich bin so ein Typ, der immer ein Macher war. Und ich war immer am Machen. Und ich habe immer nur Gott reingeholt in mein Leben oder in meine Probleme, wenn er halbwegs zu dem gepasst hat, was ich als Lösungsvorschläge mir vorgestellt hatte. Und es hat mich unglaublich gestern erwischt, als sowohl Uwe als auch Christoph gesagt haben, es ist ein Geschenk. Weil ich war immer gewohnt, wenn ich ein Geschenk kriege, dann muss ich mich wenigstens dafür bedanken und meistens dann auch im gleichen Wert etwas zurückgeben. Und dass ich das nicht mehr brauche, das ist eine Freiheit, die wünsche ich jedem von euch und ihr kriegt's. Ich habe fantastisch geschlafen und Uwe hat schon oft oder die Leute auch um ihn für Schlaf gebetet, weil ich seit einer Bestrahlung oder Chemo nur noch höchstens 1 bis 1,5 Stunden pro Nacht schlafen konnte. Und ich habe heute Nacht durchgeschlafen, Punkt 1, war völlig überrascht, wo die Nacht geblieben ist. Und ich hatte auch keine Erstickungsanfälle. Die hatte ich nämlich auch und mein Bruder kann das bezeugen, der wohnt 1,5 Stockwerke über mir und der hat als diese Erstickungsanfälle miterlebt, wo kein Spray mehr genutzt hat, sondern wurde nur einfach nichts passiert. Ich habe auch gar nicht mehr damit gerechnet, dass sowas wieder kommt. Aber trotzdem muss ich sagen, ich habe so im Lauf des heutigen Vormittags festgestellt, dass der Teufel ein Land, das er in der Hand gehabt hat, nicht einfach freiwillig hergibt. Dass er immer wieder versucht, das zurückzuholen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar gewesen, dass Christoph gestern zu mir gesagt hat, wenn sowas kommt, wenn die Symptome wieder kommen, es sind Symptome, aber es ist nicht mehr die Ursache. Amen. Ich konnte mich hinknien. Ich habe es heute Morgen auch schon gemacht, auf dem blanken Küchenboden, weil ich selber sehen wollte, ob es noch funktioniert. Es hat funktioniert.
Sie hatte Knie. Nein, sie hatte Krebs oder Zerstörung in den Knien. Konnte sich nicht mehr knien und jetzt geht's. Also es sind so die Zeichen. Der Herr ist am Wirken. Vielen Dank und dem Herrn. Also dem Herrn wirklich alle Ehre. Wir heilen nicht, er heilt, aber wir sind beteiligt. Wir drücken da rein. Wir sprechen, weil wir Vollmacht haben, ihr auch. Wir sprechen Heilung in die zerstörten Körperbereiche hinein. Wir rufen neues, gesundes Gewebe aus dem Himmel runter. Wir befehlen, dass die Krebsgeschwüre unter der Herrlichkeit den Herrlichkeitsstrahlen Gottes verdorren müssen, so wie der Feigenbaum verdorrt ist, den Jesus verflucht hat. Einen Tag später heißt es, war er bis zur Wurzel hin verdorrt. Und genauso befehlen wir, dass Krebs verdorren muss und rufen dem, was nicht ist, dass es sei. Also neues, gesundes, geheiltes Gewebe aus dem Himmel runter. Gut, und das ist Gnade. Das ist Heilung ist immer Gnade. Es sind Geschenke, die im Himmel bereit liegen. Ich habe das gestern erzählt. Ich wiederhole manches für die, die noch nicht so da waren, dass ihr schön reinkommt. Da gibt es diese himmlischen Ersatzteillager, und wo Körperteile abgerufen werden können. Und der Engel, der die verwaltet, hat gesagt, es wird leider nur relativ selten was abgerufen. Also es ist viel mehr möglich, als wir denken. Und wir treten in dieses unverschämte Leben hinein und sagen, ich sitze mit Jesus an himmlischen Orten, Epheser Kapitel 1 und Kapitel 2, da wird das genannt. Und ich habe Zugang zu den himmlischen Schätzen, ihr alle habt Zugang. Gut, jetzt zur Gnade. Du bist Christ, vielleicht schon seit vielen Jahren, hast dein Leben Jesus übergeben. Und in vielen Bereichen geht's auch gut und in manchen Bereichen kämpfst du seit Jahren. Sodass die Frage da ist, warum ändert sich's nicht? Warum sieht es so aus, wie wenn Gott meine Gebete nicht erhört? Also du bist am Kämpfen, am Erwarten, am Bitten und andere beten mit dir und es gibt bisher noch keinen Durchbruch. Warum? Gut, diese Warum-Frage weiß ich nicht, ob ich sie gut beantworte, aber ich will verschiedene Antworten darauf sagen. Ich bleibe nochmal, knüpfe an das an, was Uwe heute früh gesagt hat. Ich schildere erstmal die zwei Lebensstile von Christen. Das sind Gegensätze. Obwohl du Christ bist, kann es sein, dass Jesus nicht wirklich auf dem Thron deines Lebens sitzt und in allem das letzte Wort hat. Oder ich drücke es anders aus, dass du nicht ganz glauben kannst, dass Jesus zu dir sagt, ohne mich kannst du nichts tun. Also manches tust du eben doch alleine und versuchst es ohne ihn zu tun. Oder, um es nochmal mehr zu erklären, ich spreche im Moment über den Lebensstil der Ungnade oder des Gesetzes. Und dann schwenke ich um und erkläre den Lebensstil der Gnade. Habe ich zwar gestern schon, aber ich bringe es nochmal neu. Die Frage ist unter dem Lebensstil, und das ist der Stilleiter vieler Christen, ist die Frage, wird dein Denken, dein Sprechen ganz vom Wort Gottes bestimmt? Bist du erfüllt von der Liebe des Vaters? Oder ist da noch weltangepasstes Denken oder humanistisches Denken? So, der Mensch ist edel, wir schaffen das schon. Oder bist du erfüllt von dem Gefühl, ich brauche eine neue Sprache. Ich brauche die Sprache, die Jesus gesprochen hat. Eine Sprache des Glaubens, eine Sprache, wo Gnade erwartet wird. Oder ist in dir noch ein gewisses Machtstreben oder alles unter Kontrolle haben wollen? Vielleicht auch ein bisschen manipulativ oder Dominanz in dir? Dann ist mein Rat, verlass dieses Leben völlig und übergib Jesus alles. Auch alles, wo du denkst, ich muss das im Griff haben. Zum Beispiel dein Ehepartner oder wie du dich deinem Chef gegenüber verhältst oder wie er sich dir gegenüber verhält und wie andere Menschen sich verhalten. Du musst es nicht im Griff haben. Du musst es Jesus übergeben. Manche krebsen an ihrer Ehe rum seit vielen Jahren und gehen vielleicht zu Eheseelsorgern und allem Möglichen. Und mag ganz gut sein. Aber der Hauptpunkt ist, übergib das deiner Gnade. Übergib es der Gnade Jesu. Sag mal, ich kapituliere. Ich schaffe es nicht, aus eigener Kraft eine gute Ehe zu führen. Jesus, ändere du mein Herz, mein Verhalten, mein Denken. Füll meinen Liebestank zu meinem Ehepartner neu, dass ich ihm das geben kann, was er braucht. Ich erzähle kurz aus unserer Ehe. Nachdem wir etwa 15 Jahre verheiratet waren und wir waren damals also so Mitte unserer 30er etwa, Ende 30 und mein Leben bestand aus Karrieredenken. Und das ist mir auch gelungen. Also ich habe im Beruf Erfolg gehabt und viel verdient und es ging alles gut. Aber unsere Ehe ging es nicht gut. Und wir kamen zu einem guten Eheseelsorger und er hat gesagt, ich kann euch auch nicht helfen. Ich habe auch keinen guten Rat für euch. Das Einzige, was ich sagen kann, Jesus wird eure Ehe heilen, wenn ihr ihm das anvertraut. Aber ich bitte euch, sprecht mal Vergebung aus über alles, was nicht so gut lief in den letzten 15 Jahren. Also bitte zu mir, bitte deine Frau, wo du ihr wehgetan hast, wo du sie nicht geliebt hast, wo Ablehnung war und all die schlimmen Dinge. Und Zu meiner Frau hat er das Gleiche gesagt, bitte deinen Mann um Vergebung. Also ich vergebe ihr und bitte für mein Fehlverhalten um Vergebung. Das haben wir dann aufgeschrieben, jeder in sein stille Zeitbuch. Und es gab bei jedem etwa 200 Punkte. Ihr glaubt nicht, was sich ansammelt und im Verborgenen unseres Herzens sitzt. Auf Anhieb fielen uns 10 Punkte ein. Und dann haben wir so gesagt, vielleicht gibt es da noch mehr. Herr, du darfst alles aufdecken. Und dann kam und kam Erinnerungen und negative Gefühle und Anklagen und all das. Ja, und dann stand das im Buch. Was nun? Bei jedem. Dann haben wir gesagt, Jesus, wir bitten dafür dich um Vergebung. Du bist der Dritte im Bund. Und wir bringen das erstmal alles vor dich. Wir sind vor dir auch schuldig geworden, nicht nur voreinander. Wir bitten dich um Eheheilung und um Ehegnade. Das war der erste Durchgang. Im zweiten Durchgang haben wir es einander vorgelesen. Und bei jedem Punkt gleich gesagt, ich bitte um Vergebung oder ich vergebe dir, je nachdem, in welche Richtung es ging. Also nicht diskutieren, da hätte es viel zu diskutieren gegeben. Ja, du hast damals dich auch so unmöglich verhalten, ich konnte ja gar nicht anders und ich fühlte mich so von dir unter Druck und so weiter. Also nicht diskutieren, nur vergeben, vergeben und Heilung reinbeten oder Gnade Gottes reinbeten oder um ein neues Denken und ein neues Herz bitten. Also gleich die göttlichen Geschenke reinholen. Erst vergeben und dann die göttlichen Geschenke reinholen. Ich möchte erklären, vergeben besteht aus 3 Schritten. Der erste heißt, ich werde barmherzig. Das heißt auch, ich begnadige. Das ist der erste Schritt. Was ich eben sage, finden wir in Matthäus 18, Vers 27 in der Geschichte mit dem Schalksknecht. Der König war barmherzig. Damit beginnt es. Der zweite Punkt heißt, ich spreche Vergebung aus. Das ist uns bekannt. Und der dritte Punkt heißt, ich gebe dich frei. Ich entlasse dich aus meinen Forderungen oder Erwartungen oder Anklage. Du darfst so sein, wie du sein möchtest. Ich kann dich nicht verändern. Wenn du verändert wirst und zu einem guten Ehemann oder Frau wirst, dann macht das der Herr. Nicht mehr ich. Bis dahin haben wir das selber aneinander rumgerangelt und wollten uns verbessern und verändern. Und das geht nicht, Sackgasse. Und so haben wir das gemacht. Und danach kam ein riesiger Segen, Friede, Gnade in unsere Ehe, die bis heute anhält. Und wir sind demnächst 50 Jahre verheiratet. Richtig dicke Ehegnade. Also es begann nicht mit langen Seelsorgen, sondern mit Bitte um Vergebung und der Bereitschaft, mich vom Herrn verändern zu lassen und Gnade in mich reinnehmen zu wollen. Ich füge den Punkt ein, weil ich von einigen Personen wegen Eheproblemen angesprochen wurde. Oder Uwe wurde auch gefragt, gibt es hier auch Seelsorge? Und er hat wahrscheinlich, ich nehme an, mit Nein geantwortet. Aber es gibt guten seelsorgerlichen Rat von vorne. Und ihr könnt ihn, wenn ihr wollt, annehmen. Gut, wir sind immer noch bei dem falschen Lebensstil. Der Lebensstil von vielen Christen ist bestimmt von Leistung. Ich muss mir irgendwas verdienen. Bei Gott und bei Menschen. Und der Herr sagt, kannst dir gar nichts verdienen. Alles Gute und alles, was du brauchst, gibt es umsonst, ohne Gegenleistung. Du denkst, wo gibt es denn sowas? Auf der ganzen Welt gibt's das nicht. Und das stimmt. Auf der ganzen Welt musst du dir die guten Dinge auf irgendeine Weise verdienen, außer Liebe. Liebe kriegst du vom Herrn und Liebe gibst du weiter. Aber unsere Gesellschaft ist auf Leistung und Gegenleistung aufgebaut. Und beim Herrn heißt es keine Gegenleistung, nur Geschenke. Nur Geschenke der Gnade. Aber du musst sie erbitten, erwarten und im Glauben annehmen. Ich sage was ganz Krasses. Und zwar sage ich das deshalb, wir reden über Gnade und am Ende sitze ich da, ein bisschen erschöpft und es kommen Leute zu mir, so wie wenn sie nichts gehört hätten und erzählen mir alle ihre Probleme. Und ich denke, ich habe doch gerade darüber gesprochen, wie man Probleme los wird. Doch nicht bei mir. Du musst doch vor den Thron der Gnade gehen und deinen ganzen Schrott dort ablegen. Ich kann dir doch nicht helfen. Ich kann nicht für dich deinen Lebensschrott dahin tragen. Kann zwar fürbittend für dich beten und tue ich auch, aber die Lösung liegt doch zwischen dem Herrn und dir. Leg doch alles Schlechte dort ab und hole alles Gute bei ihm ab. Es gibt zwei Hauptstellen, wo du das tust. Das eine ist hier am Kreuz. Und ich muss sagen, viele Christen glauben das nicht, dass das funktioniert. Du kannst hier wirklich alles Schlechte ablegen und alles Gute abholen. Und das andere ist vor dem Gnadenthron. Da steht ausdrücklich, komm mit Zuversicht, haben wir heute früh gehört. Also komm mit einem ganz großen Vertrauen zum Gnadenthron und hole und leg da alles ab, deinen ganzen Schrott, alles, was dich beschwert, deine Eheprobleme, Finanzprobleme, sonstige Probleme mit Kindern und was alles. Leg es da ab. Und lass es bitte dort, so wie wenn, ich sage immer, wie wenn es auf den himmlischen Schreibtisch gelegt wird und du holst es nicht mehr zurück. Wie schnell es im Himmel bearbeitet wird, weiß ich nicht. Aber du sagst ständig, danke, es wird bearbeitet. Danke, ich habe es dort deponiert. Also geh nicht zurück ins Jammern. Herr, warum ich hab's doch gebetet, warum ist es noch nicht erledigt? Wart mal ab, wie es der Herr macht. Also bekunde deinen Glauben, dass es im Himmel bearbeitet wird. Und zwar optimal und alles. Komm mit Zuversicht zum Thron der Gnade. Kannst du bitte nochmal Hebräer 4,16 an die Wand werfen. Und glaube, dass dort deiner Not abgeholfen wird. Ich höre dann öfters so das Wort, ja, habe ich schon öfters gebetet, ist nichts passiert. Glaube ich nicht. Weil Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort. Es ist vielleicht nicht so passiert, wie du es gerne gehabt hättest. Zuversicht oder Freimütigkeit zum Thron der Gnade, um von dort rechtzeitige Hilfe zu bekommen. Gott hat es zugesagt und er tut es zu seiner Zeit und auf seine Art. Das Einzige, was er von dir noch braucht, danach zu sagen, es wird bearbeitet. Danke, Herr, ich glaube daran. Du machst es so, wie du das gerne tun würdest, auf deine Art, zu deiner Zeit. Und indem du so reagierst, wirst du deine Ergebnisse bekommen. Manchmal laufen die Ergebnisse völlig anders, als wir denken. Also ich nenne mal als Beispiel, du bringst ein dickes Eheproblem vor den Thron der Gnade und rein äußerlich ändert sich nichts an deinem, an deiner Ehe, an deinem Ehepartner. aber im Verborgenen arbeitet Gott sowohl an deinem Mann und an dir und an deinem Herzen und an deinem Denken und an deinen Gefühlen und vielleicht, was da alles noch dazugehört, an den Kindern und der Schwiegermutter. Also das ganze Umfeld bearbeitet Gott. Und rein äußerlich sagst du, ich habe es auf den göttlichen vor den Gnadenthron gebracht und es hat sich nichts geändert. Stimmt überhaupt nicht. Belege das Handeln Gottes nicht mit Zweifel. Weil in Jakobus 1, Vers 6 heißt es, ein Zweifler bekommt nichts, kann nichts bekommen. Er ist wie eine Meereswoge, die hin und her geht und er kann nichts bekommen. Was ich eben sage, ist das Genialste, was es überhaupt gibt auf der ganzen Erde. Du hast Probleme und Gott sagt, ich habe eine Lösung für dich. Ja, aber mein Mann ist so schwierig. Und der Herr sagt, ja, aber ich habe doch eine Lösung für dich. Ich bin doch dran, lass mich doch machen. Ja, aber er hat wieder so viel Schlechtes zu mir gesagt, hat mich gar nicht verstanden. Sei doch bitte ruhig. Es ist doch in Bearbeitung. Warte doch ab, wie ich das mache. Und je mehr du also deinen Wunsch mit Glauben unterlegst und dem Herrn für sein Handeln dankst, umso schneller kriegst du das gute Ergebnis. Wieso kriegst du ein gutes Ergebnis? Wieso heilt Gott deine Ehe? Wieso heilt er deine Finanzen? Wieso heilt er deine Kinder? Was veranlasst ihn dazu? Nichts, einfach, das ist sein Wesen. Das kriegst du alles umsonst. Du musst nicht erst das und das und das verändern. Du kriegst es erst mal umsonst. Dass im Zuge des göttlichen Handelns dein Herz verändert wird oder dein Verhalten, das ist göttliche Zugabe. Aber es ist nicht die Bedingung, dass er handelt. Könnt ihr das fassen? Wo gibt's denn sowas? Auf der ganzen Erde? Nirgends. Es gibt's nur bei Gott. Und wenn wir das erfasst haben, werden wir völlig andere Christen. Sehr entspannt, sehr liebevoll, freundlich, zuversichtlich, fröhlich. Es wird alles gelöst. Als ich heute früh so über den Tag nachdachte, fiel mir immer wieder das ein, dass uns sehr oft hübsche, wunderbare junge Frauen ansprechen und sagen, ich bete schon länger um einen guten Ehepartner und ich habe noch keinen. Es tut mir oft richtig weh, weil ich finde, die sind attraktiv, die sind gläubig, die geben eine wirklich gute Ehefrau ab und nun beten sie schon länger und kriegen keinen Ehepartner. Was läuft da schief? Warum? Also einmal, es gibt mehr gläubige Frauen als junge gläubige Männer. Das ist schon mal leider ein Problem. Aber es kann sich auch ändern. Es gibt auch, wir kennen auch Gruppen, wo sich viele junge Männer bekehren. Gut. Ich habe auf die Frage keine so gute Antwort. Unsere Tochter war in der gleichen Situation. Und sie und wir haben gebetet. Und unser Gebet wurde nicht sofort erhört, hat sich über Jahre hingezogen. Aber sie hat einen außerordentlich exzellenten Ehemann bekommen. Ja, also glaubt, dass Gott eure Gebete erhört und zweifelt nicht, jammert nicht, sondern lasst eure Bitte, eure Erwartung auf dem himmlischen Schreibtisch der Gnade. Er wird bearbeitet. Stimmt, Silvia? Absolut, ja. Also ich kann nicht sagen immer, aber ich habe immer mal wieder für junge Frauen gebetet, die mit dem Anliegen zu mir kamen und habe mehrere super Rückmeldungen bekommen, was sie für einen guten Ehemann bekommen haben. Gott ist treu. Also bleibt nicht so auf dem Level, warum stehen, warum wurde das noch nicht erhört, sondern geht auf die Stufe, ich glaube, es wird im Himmel optimal bearbeitet. Gut, ich bin immer noch so, um zu erklären, wie wir falsch leben und schwenkt dann immer mehr um, wie wir richtig leben. Fließt in deine Gedanken und in deine Sprache immer wieder Unglauben, Problem, Wälzen, Kritik ein. Ich sprach heute mit jemand und die hat mir alle ständig ihre Probleme erzählt. Ich musste dann sagen, es geht so nicht. Du kannst deine Probleme zwar nennen, aber schwenke um und sag hinter jedem Problem, es gibt eine göttliche Lösung. Also lerne eine Sprache, lösungsorientiert, glaubensvoll, zuversichtlich, dankbar, statt eben negativ, kritisch, zweifelnd, in Frage stellend. Auch nicht ungeduldig oder dann Menschen anklagen oder gar Gott anklagen, das geht nicht. Damit würden wir das Gnadenhandeln Gottes blockieren. Lebst du so, dass du sehr oft an deine Grenzen kommst oder fast in Burnout oder dich überfordert fühlst und traurig wirst, vielleicht sogar depressiv wirst? Der Ausweg heißt, du tust zu viel aus eigener Kraft. Übergib alles, was zu viel ist, was zu schwer ist, was du nicht bewältigen kannst. Ist zu schwer, deine Möglichkeiten sind begrenzt. Übergib alles der himmlischen Regie und sage, Herr, so weit kann ich mich einsetzen, aber da und dort fehlt mir die Kraft, fehlt mir die Weisheit, fehlt mir die Zeit. Ich übergebe es dir und ich bitte dich, dass es vom Himmel her bearbeitet wird oder gelöst wird. Oder dass Engel kommen und die Arbeit übernehmen oder sonst irgendwie. Aber ich verzweifle deswegen nicht, ich überanstrenge mich nicht. Ich glaube, es gibt eine göttliche Lösung. Kann es sein, dass du immer wieder in Resignation verfällst, in Rückzug, vielleicht sogar in gewisse depressive Verstimmungen und dir dann selber die Schuld gibst oder so in Selbstablehnung, Selbstkritik reinkommst? Oder du vergleichst dich mit anderen und dabei kommst du nicht gut weg, weil andere haben andere Gaben als du, du hast andere als sie und dann wirst du traurig und ärgerlich. Ich bitte dich, triff die Entscheidung, ich verlasse dieses vom Teufel inspirierte falsche Lebensprogramm von Rückzug, von Resignation und ich nehme das an, dankbar an, was der Herr mir gegeben hat. Ich vergleiche mich nicht mehr mit anderen. Und ich sage dem Herrn Dank, zu dem, was du mir gegeben hast, gibst du ständig mehr dazu. Du bist ständig dabei, mich weiter zu beschenken. Du kannst auch deine Wünsche ausdrücken. Ich brauche mehr Durchhaltevermögen oder ich brauche mehr Weisheit oder ich brauche eine neue Dimension von göttlicher Vollmacht. Das kannst du schon sagen, aber glaube, dass du es alles bekommst. Du bekommst alles, was ihr bittet, steht in Markus 11, 24. Glaube, dass du es empfangen hast. Es wird sofort im Himmel erhört. So wird es ins Sichtbare kommen. Starkes Wort. So, das ist so ein Blankoscheck für Gebetserhörung. Glaube, dass es im Himmel bearbeitet wird. Das ist das Wort, Vielleicht kennt ihr Kenneth Hagin, so ein Mann des Glaubens. Und als er 17 Jahre alt war, war er gelähmt und hatte ein unheilbares, sehr akutes Herzproblem. Und die Ärzte haben gesagt, er wird bald sterben. Und er hat immer an diesem Wort festgehalten, Markus 11,24. Ich bitte um meine Heilung und ich werde sie bekommen. Ich glaube, sie ist schon in mir drin, obwohl er herzkrank und gelähmt im Bett lag. Ich glaube, sie ist in mir drin. Sie wird eines Tages zur Entfaltung kommen. Die heilende Kraft habe ich erbeten und habe ich bekommen. Ist ein bisschen absurd, wenn du völlig lahm und krank im Bett liegst und sagst, ich habe die Heilung schon in mir. Ist weltfremd. Aber er hat daran festgehalten. Und eines Tages hat eine leise Stimme zu ihm gesagt, heute erfüllt sich das Wort. Und er war voller Begeisterung und Freude und hat so richtig gespürt, der Herr ist nahe. Und hat mit seinen noch funktionierenden Händen die lahmen Beine aus dem Bett rausgedrückt. Und während er das getan hat, kam Kraft in seine Beine und er ist plötzlich konnte er aufstehen und ein paar Schritte gehen. Er ging ins Wohnzimmer rüber, wo seine weinenden Eltern saßen. Die haben geschrien, weil er da plötzlich ankam. Und von da ab war er gesund, geheilt und ist nie mehr krank geworden, bis er mit 89 vor ein paar Jahren gestorben ist und hat Tausende und Tausende und Tausende geheilt. Besonders Krebskranke. In ihm war die Gewissheit von diesem Wort. Der Schlüssel für alle Gebetserhörungen, fasse ich wieder zusammen, ist Jesus in uns und sein Wort in uns. Wenn du beides in dir trägst, und zwar unverrückbar, dann werden deine Gebete erhört. Steht in Johannes 15, Vers 7. Das ist meine Autokennzeichennummer. Alles, was ihr bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Nein, Entschuldigung. Ja, ich bin noch bei dem alten Vers. Wenn ihr in mir bleibt, sagt Jesus, und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt, ihr werdet das bekommen. Ja, starkes Wort. Also raus aus Resignation, Unglauben, Rückzug und all dem Zeug. Hinein in ein Leben. Der Herr erfüllt in meinem Leben seine Zusage. Der Herr lebt persönlich in mir und erfüllt mein Herz mit Gnade. Und er erfüllt alle meine Erwartungen und Bitten. Alle. Das haben wir gerade gesehen. Habt ihr gelesen? Alle? Alles, was ihr bittet, stand da? Alles. Das denkt nicht, ja, manches. Und redet auch nicht so komisch. Ja, manches erhört der Herr nicht. Er erhört alles, aber er erfüllt es nicht alles so, wie du denkst, sondern noch besser, als du denkst. Auf seine Art. Ja. Weil seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und er überblickt euer ganzes zukünftiges Leben. Und er weiß genau, was ihr in Zukunft in 10 Jahren braucht. Und dementsprechend werden eure Gebete erhört. Aber was ihr braucht, ist diese innere Gewissheit. Ich habe einen erhörenden, gnädigen, geschenkegebenden Vater. Und er kümmert sich um alle meine Anliegen. Ich kann bitten, was ich will. Das heißt nicht, dass, um es nochmal zu sagen, manches erhört er nicht jetzt oder nicht so, wie wir denken. Aber er geht mit uns und trägt uns durch. Und er erhört unsere Bitten vielleicht anders, auf seine Art oder zu einem späteren Zeitpunkt. Wir lassen es wieder los. Okay, wohnt in dir, in vielem von uns, noch ein alter Liebesmangel, Vatermangel, Ur, Sicherheitsmangel. Und du versuchst das selber zu füllen. Auf irgendeine Art. Da Christen meistens anständig sind, versuchen sie es mit Leistung zu füllen, mit Gutsein, mit Anstrengung. Andere versuchen es mit Sucht zu füllen oder mit Sexualität oder was alles so angeboten wird, mit Titeln und Erfolg und all dem. Und der Herr sagt, meine geliebte Tochter, mein lieber Sohn, du kannst deinen Urmangel nicht selber füllen. Es gibt nur ein Ort, wo der gefüllt ist. Und das ist die Vaterliebe Gottes. Es gibt sonst nichts. Komm heim, wie der verlorene Sohn, der seinen Urmangel bei Partys und Frauen und so weiter füllen wollte. Komm heim ins Vaterhaus, lass dich umarmen und lass dich beschenken mit Gnade. Ich gebe dir ein völlig neues, zufriedengestelltes Herz, haben wir heute Vormittag gehört. Hesekiel 36, Vers 26. Ich gebe dir ein neues, liebevolles, erfülltes Herz. Ich gebe dir einen neuen Geist, ein neues Denken. Du musst nichts mehr selber füllen. Auch nicht mit Essen oder Trinken oder Rauchen oder irgend so etwas, sondern der Vater sagt, ich gebe dir alles. Vielleicht noch ein Punkt. Ihr könnt es vielleicht fast nicht mehr hören, weil ich zähle all die Negativdinge auf. Aber wir müssen aus dem raus. Bist du noch abhängig von der Meinung anderer Menschen? Lebt in dir noch Menschenabhängigkeit, Menschenfurcht, Menschengefälligkeit? Der Herr sagt, ich will mein Denken in dich legen, dir ein neues Denken geben. Ich will dir die Furcht Gottes in dich legen. Kannst du mal Jeremia 32, Vers 40, glaube ich, an die Wand werfen? Also du musst nicht mehr die Erwartungen anderer Menschen erfüllen. Ja. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Also die Furcht Gottes heißt, Gott will seine Gedanken, seine Pläne, seine Absichten, seine Wertschätzung, das ist diese Furcht Gottes statt Menschenfurcht. Du willst ihm gefallen, das legt er in dich rein. Raus aus dieser Menschenfurcht hinein in mein Papa kümmert sich um alles. Er füllt mein Herz und er befreit mich von Menschenfurcht und Menschenabhängigkeit. Einfach so aus Gnade. Ich bin aufgewachsen in Mittelfranken in einem Dorf und die Hauptfrage so im Dorf war, ich sag's mal auf Fränkisch, was sagen die Leute? Also was sagen die Leute? Das war dorfbestimmend. Ganze Dorfleben wurde davon bestimmt. Und wenn du nicht in der Norm der Leute warst, dann warst du abgelehnt. Ein komischer Außenseiter. Und du musst davon völlig frei werden. Ja, vom Ansehen und Prestigedenken und all dem. Es sind mir leider so viele Negativpunkte erstmal eingefallen. Der Teufel wird ständig kommen und versuchen, dich in den Punkten, die ich gerade genannt habe, irgendwo festzuhalten und zu lügen. Er wird auch ständig sagen, ja, so einfach geht das mit der Gnade nicht. Oder so schnell kriegst du deine Heilung nicht. Du hast ja noch die und die Symptome und die hängt er dir an, das kann er. Aber wir haben Vollmacht, widerstehe dem Teufel, so flieht er von euch. Also das ist jetzt bisher die Negativseite und wir gehen rüber in die Positivseite. Was kriegst du? Was hat der Herr für dich längst bereit gehalten? Und ich gehe wieder neu auf den Lebensstil der Gnade ein. Lebensstil der Gnade heißt, dein ganzes Denken, Erwartung ist auf Jesus, den Vater, den Heiligen Geist ausgerichtet und nicht mehr auf Menschen, nicht mehr auf dich und deine Begrenzungen, dein Mangel, sondern auf Jesus und seine ganzen Zusagen. Selbst wenn du mit Mühe und Not die Sonderschule geschafft hast, kann Gott sagen, ich mache aus dir einen genialen Erfinder. Ich gebe dir alle Weisheit, die du brauchst. Menschen würden sagen, du schaffst es sowieso nicht oder du wirst immer Mühe im Beruf haben. Und der Herr sagt, ich mache aus dir eine Person, die ich schon längst beschlossen habe, machst du mit? Glaubst du an meine großen Gnadengeschenke? Glaubst du, dass ich dir übernatürliche Weisheit schenken werde? Dass ich dir Erfindungen schenken werde? Dass ich mich ständig um dein Wohl und dein Einkommen kümmern werde? Und du sagst, ja, Herr, ich glaube das. Ja, Herr, ich bin gespannt, wie du das machst. Ja, Herr, wenn du schon über Einkommen sprichst, ich hätte gern im Monat 4.000 oder 5.000 Euro. Und der Herr sagt, okay, können wir machen. Also der Herr geht auf deine Bedürfnisse und deine Wünsche ein. Manche gucken mich jetzt ungläubig an, aber ich muss sagen, ich lebe so. Und habe es so ständig seit etwa 40 Jahren erlebt. Und immer wenn ich irgendeinen Mangel oder ein Bedürfnis habe, gehe ich zu meinem Papa und bringe es ihm. Und auf irgendeine Art erfüllt er das und kümmert sich um meine Anliegen. Ich frage nochmal und bitte, dass ihr nicht aus dem Seminar rausgeht, ohne eine kompromisslose Entscheidung getroffen zu haben. Nämlich, ich trete raus aus jeglichem Leben des Gesetzes, haben wir heute früh gehört, und aus jedem Verhalten der Gnadenlosigkeit oder Gnade nicht erwarten, Gnade anzweifeln. Ich gehe aus dem raus und trete ein in die Familie Gottes. Ich trete ein ins Vaterhaus, wo der Vater ausdrücklich zu dir sagt, alles, was mein ist, ist auch dein. Die Schätze des Himmels stehen dir zur Verfügung. Vielleicht sagt mancher, was verkündigt der denn für eine Wohlstandslehre? Es geht nicht um Wohlstand. Es geht um einen gnädigen, schenkenden Gott, der weiß, was in deinem Herzen ist und was du brauchst. Und der gerne, gerne, gerne gibt. Er ist nicht missmutig über dich. Er ist nicht ärgerlich. Er stellt keine Bedingungen, sondern er sagt, ich will dich beschenken. Glaubt ihr das? Hat jemand dazu vielleicht eine Frage? Also ihr dürft... Ich habe mir vorgenommen, oder Gott hat mir heute früh gesagt, lass ihn mal Fragen stellen. Habt ihr dazu eine Frage oder ein Ja, aber? Aha, okay, komm bitte zum Mikro. Komm bitte vor nach vorne. Mhm.
Also ich würde gern fragen, ich merke, dass mich manchmal an so, also zu bitten, so zum Beispiel in Form von Gehalt oder so, nicht so, also so großzügige Bitten, das mich hindert, dass ich dann zum Beispiel denke, mit welchem Recht machst du das? In Afrika verhungern die Leute, die haben überhaupt nichts, was wir haben. Und das ist was, wo ich merke, wo immer in mir arbeitet und wo ich denke, ich dürfte das auch nicht, weil die armen Menschen in Afrika haben das auch nicht. Das hätte ich gestern schon gerne mal gefragt. Also damit kann ich nicht so gut umgehen irgendwie mit...
Also ich finde es eine super Frage. Es stimmt, in Afrika verhungern Leute. Aber das kann ich nicht ändern. Auch wenn ich weniger verdiene, werden die doch nicht ernährt. Gott kümmert sich um die Leute in Afrika. Und Afrika wird uns wahrscheinlich geistlich gewaltig überholen. Und wir werden erstaunt sein, wie viele Afrikaner im Himmel sein werden. Aber jetzt zu deiner Frage. Da war ja so die Frage, habe ich ein Recht, sowas zu bitten, obwohl es anderen Leuten nicht gut geht? Und die Antwort von Gott heißt, und damit sind wir so an einem Schlüssel, du bist eine geliebte Tochter des Vaters und der Vater will dich reich beschenken. Er will auf deine Herzenswünsche eingehen. Er ist dein Partner, du darfst mit ihm reden, darfst sogar mit ihm verhandeln. Werf mal bitte an die Wand Jesaja 43, Vers 26. Er will dich reich beschenken. Wenn du den Wunsch hast nach einem höheren Gehalt, dann sag es ihm und wart mal, was er tut. Und zwar unverdient. Du musst es nicht, weil du dich gut verhältst, dann kriegst du das vielleicht. Sondern auch wenn du dich nicht gut verhältst, gibt es der Papa dir doch. So wie der verlorene Sohn, der nach Hause kam, der hat sich nicht gut verhalten. Hat alles verprasst. Und was hat der Papa gemacht, diesen stinkenden Sohn, Schweinehüter? Er hat ihn umarmt, er hat ihn geküsst und er hat ihm alles gegeben, was er braucht. Und ihn völlig eingesetzt in seine Würde.
Benni, kannst du mal Römer 10, 12 an die Wand klatschen? Ich wollte dazu was sagen.
Wir kommen dann wieder zu dem.
Ja. Es ist ein ganz krasser Vers und das hat mir ich finde die Frage super genial, weil die hat mich auch immer wieder umgetrieben. Da heißt es, denn es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Jetzt können Sie sagen, es ist kein Unterschied zwischen Deutschen und Afrikanern. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Nochmal, alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Jeder, egal wo wer lebt, hat das Recht, den Herrn, denselben Herrn, der über uns alle Herr ist, anzurufen. Alle. Und er ist reich für alle. Also wenn ich hier in Deutschland zum Beispiel für ein Auto bete, was hindert es daran, in Afrika, und ich kenne einige Leute, auch nicht in Afrika, sondern auch in Lateinamerika, viel, die werden super versorgt vom Herrn. Und es ist die Frage ist nicht, wo lebe ich und was ist mein Umfeld, sondern wo lebe ich geistig? Das Reich Gottes ist nämlich überall. Und das ist die Lösung eigentlich. Der ist reich für uns alle. Aber rufe ich ihn an? Und deswegen ist es wichtig, dass wir das, was Christoph hier sagt, hören, lernen und dass andere das auch hören und lernen.
Ich gleich bitte nochmal Jesaja 43, 26. Da bietet sich Gott geradezu an und sagt, wir dürfen, verhandle doch mit mir, was du brauchst. Ich will es dir gerne geben. Nenn doch mal deine Bedürfnisse. Nenn mir doch mal 10 wichtige Punkte für dein Leben. Ich möchte sie gern erfüllen. In meinem Bibel steht es noch ein bisschen anders. Ich sage es mal jetzt, wie es bei mir in meiner Bibel steht. Es kommt auf die Übersetzung an. Ich fordere dich auf, rechte mit mir. Wir wollen miteinander verhandeln, damit du am Ende Recht bekommst. Zähle doch auf, was du brauchst. Starke Stelle. Ich nenne noch mal Kenneth Hagin. Einer seiner Ältesten war von einem Dach gefallen auf eine Maschine. Die Maschine hatte ihm den ganzen Bauch aufgerissen. Die Därme, Magen, alle Organe, alles eine Matsche. Und er lag bewusstlos im Krankenhaus und die Ärzte haben gesagt, wir können nichts machen. Kenneth Hagin ist vor den Herrn gegangen und hat gesagt, das ist mein bester Ältester. Ich erlaube nicht, dass der stirbt. Und dann hat er begonnen aufzuzählen. Das ist ein Mann des Gebets, ich brauche den. Das ist ein Mann, der hat Weisheit und wenn in der Gemeinde was schwierig ist, er hat immer die Antwort. Es ist ein Friedensstifter in der Gemeinde. Wenn er auftritt, dann klärt sich wieder alles zum Guten. Er ist ein Ehemann, seine Frau braucht ihn, er hat noch kleinere Kinder, die brauchen ihn dringend. Er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, er zahlt seinen Zehnten in die Gemeinde, das können wir auch gut gebrauchen. Ich erlaube nicht, dass er stirbt. Herr, ich fordere ihn zurück. Er hat mit Gott gerechtet, verhandelt. eine Woche später war der Mann völlig geheilt und ist aus dem Krankenhaus als geheilt entlassen worden. Zählt doch Gott mal eure Bedürfnisse auf, verhandelt mit ihm. Erinnert euch an Abraham, der mit Gott verhandelt hat, ob es nicht doch 50 Gerechte in Sodom und Gomorra gäbe. Und dann sind sie so nach jüdischem oder orientalischem Handelsprinzip bei 10 dann einig geworden. Aber die gab es damals nicht. Aber heute gibt es die für unser Land. Damit wären wir beim weiteren Thema, das gehe ich jetzt nicht rein. Aber Gott sucht Leute, die für unser Land in den Riss treten und mit Gott verhandeln, dass unser Land gerettet wird. Das ist ein Thema nochmal für sich. Wir sind in sowas engagiert. Wir treffen uns immer wieder und reden mit Gott, verhandeln, argumentieren, beten schlechte Dinge weg und beten gute Dinge ins Land. Und viele unserer Gebete werden erhört. Ich kann nicht drüber sprechen, weil das darf nicht öffentlich werden. Aber es ist so stark. Gott hört unsere Gebete. Gut, bitte kommst du vor.
Meine Frage geht in die ähnliche Richtung wie bei der vorigen Frage. Jetzt angenommen, ich nehme das, ja, was du gesagt hast und weiß das auch. Ich träume mit Gott, ich sage meine Bitten, ich überlege mir, ja, was sind meine Träume und möchte in diese Richtung gehen. Und dann passiert es ganz anders. Dann passieren Dinge, die ich eigentlich überhaupt nicht haben möchte. Ich laufe in Richtungen, die ich eigentlich nie gehen wollte, aber ich werde wie geschubst in diese Richtung. Und dann denke ich, war das denn zu anmaßend, worum ich gebetet habe oder was ich erträumt habe, weil du eben auch gesagt hast, Gott weiß, was in 10 Jahren ist, vielleicht tut es mir nicht gut, aber ich wünsche mir das so sehr und ich muss dann ja mich damit zufrieden geben, kleinere Brötchen zu backen. Also das sind Dinge, die hinterfrage ich und da stoße ich schon manchmal auch an meine Grenzen.
Also ich kann das gut verstehen, was du sagst. Wir haben selber, ihr wisst es ja vielleicht, wir haben selber so Dinge erlebt. Wir haben 2 erwachsene Söhne verloren. Der eine war krank und wurde nicht geheilt. Der andere ist durch einen Unfall gestorben. Und wir haben gebetet und gebetet. Unsere Gebete wurden nicht erhört. Und ich kann nicht sagen, warum. Beim zweiten Sohn, der durch einen Unfall gestorben ist, hatten wir ihn in einer Gemeinde aufgebahrt und wir waren etwa 40 richtig starke gläubige Leute und wir haben um Auferweckung gebetet und während wir gebetet haben, kam die Farbe zurück in sein Gesicht und wir dachten, jetzt wacht er auf und dann blieb das eine Zeit so und dann sagte eine prophetische Frau, ich sehe, er steht vor Jesus und Jesus fragt ihn, willst du zurück? Und er hat Nein gesagt. Wer mal im Himmel war, will nicht mehr auf die Erde. Das ist dunkles Gebiet hier unten. Und dann mussten wir loslassen. Gott hat uns durch diese schwere Zeit einfach durchgetragen. Also ich kann es gar nicht erklären, wie viel göttlicher Trost und Liebe wir erfahren haben. Danach haben wir 2 sehr gute geistliche Söhne bekommen, die unsere Arbeit fortführen, sowohl in Strittmatt und 2. ausgelagert in Schwäbisch Hall. Und die sind besser, als wir je waren und machen das größer und schöner, als wir das gemacht haben. Das ist so, ich komme gleich wieder auf deine Frage, das ist so, wenn Söhne das Erbe der Eltern positiv antreten, dann ist Gott so begeistert, dass er sagt, ich verdopple den Segen. Und das passiert ganz selten. Den meisten Gruppen oder auch Gemeinden übernimmt man das Erbe nicht im Frieden und in guter Annahme. Gut, aber jetzt zu deiner Frage. Ich würde dich Ich würde gegenfragen, wie sieht dein Leben langfristig aus, wenn du zurückschaust? Also wenn du jetzt vorwärts schaust, dann denkst du, ich bitte um dies und das und der Herr hat es nicht erhört. Aber wie hat er dich langfristig durchgetragen? Mittelmäßig oder wirklich gut? Super, ja. Also
er hat viele Gebete erhört und hat mich im Nachhinein unglaublich gut geführt. Und ich weiß auch, dass er mich jetzt führt, aber es ist oft nicht so einfach.
Sag mal, es ist einfach. Ja, es ist beim Herrn einfach. Also auch da müssen wir aufpassen. Wenn wir immer wieder sagen, es ist nicht einfach, dann ist es nicht einfach. Wir bekommen, was wir sagen. Aber mit diesen Gebetserhörungen, Gott denkt wirklich in längeren Linien. Und Dinge, die er jetzt nicht erhört, erhört er entweder später oder ganz anders. Aber am Ende, die viel erwarten, kriegen viel. Und ich denke, das kannst du auch bestätigen. Also wir müssen an der Stelle die große Linie Gottes zu erkennen versuchen. Ich kann das von unserem Leben sagen. Wir haben ihm unser Leben hingelegt, als er uns darum gebeten hat. Fangt nochmal neu an. Wir haben ihm alles übergeben. Und er hat uns über Bitten und Verstehen beschenkt und versorgt bis heute. Mit all dem Guten, was wir uns so gewünscht haben. Und noch mehr. Gut, also wir sind immer noch auf der Seite, wie geht das Leben aus der Gnade? Jesus sagt, ich wohne in dir und ich erhöre alle deine Bitten auf meine Art. Ich beschenke dich und nicht nur das, ich erhöre alle deine Bitten. Das ist das Minimum. Sondern ich beschenke dich mit meinem Wesen. Ich verändere dich von Grund auf. Und alle, die schon länger mit Jesus gehen und ihm vertrauen, die werden das bestätigen. Uwe, stimmt das? Kannst du das bestätigen? Er verändert unseren Charakter, unser Herz, unsere Gedanken, unsere Ehe, unsere Finanzen. Alles zum Positiven. Immerzu. Römer 5, Vers 2 heißt, wir haben durch Jesus freien Zugang bekommen zur Gnade, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben treten wir ein in diesen Lebensstil der Gnade. Ich habe jetzt das Wort Gottes ein bisschen durch meine Worte ergänzt, aber das sagt es. Wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes kommt in unser Leben. Könnt ihr mal zu euch selber sagen, ich habe freien Zugang zu allen Gnadengeschenken des Himmels. Und diese Gnadengeschenke des Himmels werden mein ganzes Leben erfüllen und mich reich machen, mich zufriedenstellen. Die Kraft Gottes wohnt in mir. Ich habe Zugang zu himmlischen Quellen. Der Vater im Himmel meint es rundum gut mit mir und er will mich ständig beschenken. Ich habe freien Zugang zum Thron der Gnade. Sagt bitte solche Dinge. Ihr guckt mich so ungläubig an. Aber das ist das eigentliche Leben von Christen. Und wenn wir so nicht leben, dann leben wir irgendwo noch in einem gewissen Minimum. Ich klag euch gar nicht an. Ich verstehe euch. Aber ich möchte euch ermutigen, es gibt viel mehr. Und ich sage gleich dazu, das, was wir heute über Gnade sagen und wissen, ist nur ein kleiner Anfang. Wir kriegen noch viel mehr gezeigt und wir werden noch viel mehr erleben. Aber wer in den kleinen Anfang nicht einsteigt, der kann dann auch nicht dabei sein. Ich sage immer, im Moment gibt es die Probiergläschen. Ja, aber wartet, wenn die Fässer geöffnet werden. Ja. Ja. Und das, was wir heute darüber erzählen, in 1-2 Jahren ist das veraltet und wir sagen viel gravierende neue Dinge. Durch den Lebensstil der Gnade, wenn wir da bewusst eingetreten sind, und das ist meine Erwartung und meine Bitte an euch, tretet in diesen Lebensstil ein. Und nehmt alle Bereiche eures Lebens mit in diesen Lebensstil ein, dann haben wir Zugang zu allen himmlischen Schätzen und Ressourcen. Das ist viel mehr als nur, ja, dann werden meine Finanzen in Ordnung gebracht oder meine Kinder kommen zum Glauben. Das ist alles gut, aber es gibt viel mehr. Es gibt übernatürliche, göttliche Geschenke. Es gibt die Herrlichkeit Gottes, die auf die Erde kommt. Ich weiß, auch jetzt, während ich so rede, tut der Teufel alles, damit ihr innerlich ja aber sagt oder kleine Zweifel hegt oder dass ihr sagt, nee, der übertreibt ein bisschen da vorne oder so. Ich empfehle euch, hört nicht auf diese falsche Stimme, sondern da gibt's auch die andere Stimme von Jesus, der sagt, das stimmt, steht so im Wort und es wird noch viel mehr werden. Ja, stellt euch ein auf einen gewaltigen Gnadenausgießungsstrom. Schließt euch an die dicke Gnadenleitung, die vor eurem Haus vorbeiführt und baut einen Gnadenzustrom zu eurem Haus. Zum Leben aus Gnade gehört auch, dass Jesus unser Herz und unser Wesen verändert und wir werden ihm ähnlich. Darum sagt Jesus, lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also das Wesen Jesu nimmt in uns zu und dem Demütigen gibt der Herr Gnade. Also wir kriegen ein demütiges Herz. Ein demütiges Herz heißt, ich sage immer ja. Ich vertraue Gott in allem. Ich weiß, dass ich aus eigener Kraft nichts erreichen kann. Aber die Kraft Gottes wohnt in mir. Das ist Demut. Und damit sind wir völlig abhängig von ihm. Das ist alles Demut. Und wenn wir in das eingetreten sind, dann fließt der Strom der göttlichen Gnadengeschenke. Ich muss immer wieder Beispiele aus meinem Leben bringen. Ich habe zum Herrn gesagt, ich brauche ein neues Auto. War schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich, soweit ich verstanden habe, hat der Herr gefragt, ja und, was wünschst du dir? Und dann habe ich so halb demütig gesagt, naja, ein VW Passat. Und die Rückfrage von Gott war, ist das die Wahrheit? Ganz deutlich. Und ich habe gesagt, nein, die Wahrheit ist ein Mercedes. Ja. Also bis dahin, ich hatte gut verdient, habe immer ein Mercedes gefahren und die Wahrheit war ein Mercedes. Und etwa 3 Monate später rief mich jemand an und sagt, ich habe den Eindruck, ich soll dir ein Mercedes schenken. Ja. Also er hat noch gefragt, hast du Geld? Und ich hatte nur einen kleinen Betrag. Und er hat gesagt, ich zahle den Rest. Steht da gerade so ein ganz schöner Vorführwagen bei uns bereit mit allem Schnickschnack und Drum und Dran, den möchte ich dir gerne schenken. Also Gott geht auf unsere Herzenswünsche ein. Er ist nicht ein kleinlicher, knickriger Gott. Ja, er will mit uns reden, verhandeln und uns reich beschenken. Haben wir das verdient? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, nicht durch gutes Verhalten oder irgendwas. Ich weiß, in der Zeit damals, als ich diesen Mercedes bekommen habe, im Vergleich, wie ich mich heute sehe, war ich voller Verhaltensweisen, die ich heute gar nicht mehr haben möchte. Also wir bekommen durch Jesus wie ein neues Herz, ein neues Wesen. Und wir bekommen auch göttlichen Glauben. Ja, also mit Gnade steigt unser Glaubensniveau. Ich kann das im Bereich Heilung deutlich feststellen. Mein Glaubensniveau im Bereich Heilung ist viel höher als vor 5 Jahren und wir erleben viel mehr Heilungen. Und ich spreche richtig kühn heute, aber mit einer inneren Gewissheit in die Kranken, die Heilungsströme Gottes hinein. Und Gott geht drauf ein, Gott macht mit. Ich bin selber hinterher immer überrascht, so wie gestern. Eine völlig verkrebste Frau, der Herr heilt sie einfach so. Und wir schauen dann nur hinterher, ach Herr, das hast du wieder gut gemacht. Ja, aber wisst ihr, wir sind da beteiligt. Wenn wir nicht kühn zum Thron der Gnade kommen und Dinge abrufen, dann kriegen wir nichts. Oder ganz wenig. Ja, Gott ist so gnädig, dass er auch manchen Leuten Geschenke gibt, die gar nichts erbeten haben. Also aus Gnade, ich glaube, das kommt auf uns zu. Ich schätze, dass die Welt auf Weltversorgungs-, Nahrungsmittelversorgungskrisen zugeht. Und dass Gott den Christen die Gnade gibt der Essensvermehrung. So wie Jesus die 5000 gespeist hat. Oder wir hören das von Heidi Baker in Mosambik, wo sie hat Essen für 100 Kinder und plötzlich sind es 300 oder 400. Und für alle reicht es. Und es wird nicht leer, während sie schöpfen. Also auch das, diese Versorgungsgnade. Wir haben Zugang zu den himmlischen Schätzen. Aus Gnade wird uns Gott und ist dabei, uns zu erziehen. Also das, was wir im Moment so miteinander sprechen, hat mit göttlicher Erziehung zu tun. Er will euch umerziehen von Leuten, die ohne Gnade leben oder mit wenig Gnade leben, zu Leuten, die aus der Gnade leben. Er will uns ein neues Herz geben. Er verändert unseren Charakter, indem er die Früchte des Geistes in uns hineinlegt. Gnadengaben, Früchte des Geistes. Oder er verändert unser geistliches Vermögen, indem er die Gaben des Geistes, neuen Gaben des Geistes, in uns hineingibt. Also wir sind ständig, und ich denke lebenslang bis zum Ende, in einem Aufbau-Erziehungsprozess des Herrn. Es gibt immer mehr. Glaubt ihr das? Zum Beispiel, ich bin ja nicht mehr so jung. Trotzdem erwarte ich noch viel, viel mehr. Also das, was wir bisher erlebt haben, ist alles gut, aber zu wenig. Zugleich erwarte ich, Herr, ich möchte nicht schwach und alt werden. Ich werde zwar älter an Jahren, aber ich möchte gesund alt werden. Und ich sage auch nie so Sätze, naja, im Alter, da stellt sich halt dann dies und das ein und da lässt halt die Kraft nach oder irgend sowas. Würdet ihr von mir nie hören, sondern wenn sie auch alt werden, werden sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Also ich befehle, und sage das auch älteren Männern, ich befehle meiner Prostatadrüse, ich erlaube dir nicht, dass du dich vergrößerst und mir Probleme machst. Ich befehle dir, du schrumpfst auf die Normalgröße zusammen und ich gehe jedes Jahr einmal zur Untersuchung und ich erwarte, dass der Arzt immer sagt, es ist alles in Ordnung. Und so handle ich seit etwa 10 Jahren und ist alles gut. Also wir haben die Gnade, die Geschenke Gottes, aus der Norm herauszugehen. Und so wie Mose mit 120 auf den Berg stieg und bis nach, ich denke, bis Jerusalem schauen konnte, ohne Brille. Also wir treten aus der Norm heraus und treten in die Norm des Gnadenlebens ein, aber bewusst. Also nicht sagen, naja, im Prinzip bin ich für alle Gnadengeschenke offen. Wenn der Herr mir was geben will, bin ich offen. Das genügt nicht. Sondern wir sind beteiligt. Von seiner Fülle nehmen wir Gnade um Gnade. Man muss es bewusst herbeirufen, in Anspruch nehmen, mit Gott darüber sprechen, was man sich wünscht. Glaubt ihr das? Immerzu die Frage, glaubt ihr das? Nehmt ihr das? Erwartet ihr das? Es gibt diese durchtragende Gnade. Wenn wir an unsere Grenzen kommen, wenn uns alles zu viel wird, dann können wir sagen, ich weiß nicht mehr weiter. Ich gehe an den See und ich entspanne, haben wir gestern gehört. Und während wir am See entspannen, können wir sagen, Herr, kümmere du dich um alles, was zu erledigen wäre. Kümmere dich um meine Finanzen. Wir haben so ein schönes Beispiel von Uwe gehört. Als er heimkam, kam der Anruf, jemand hat zwar einen schönen Betrag überwiesen. Ja. Also es ist dieses göttliche Geschenk geben und Geschenk abholen wollen. Gott hört und geht ein auf den Schrei eures Herzens. Er will euch Herzenswünsche erfüllen. Er will über eurem Leben die Schleusen des Himmels öffnen. Er gibt seinen Engeln Befehl, dass sie euch dienen und sich um bestimmte Dinge kümmern oder euch beschützen. Er will Menschen, die glauben, ich habe Zugang zu himmlischen Schätzen. Ob es Finanzschätze sind oder Erkenntnisschätze oder Schätze der Weisheit oder finanzielle Schätze. Gott möchte seine schöpferische Kraft in uns aktivieren, in Gang bringen. Ich kenne Leute, die sagen, Gott zeigt mir ständig Ideen und auch Ideen, die ich als Patent anmelden kann und die plötzlich ein richtig schöner Erfolg werden. Also Gott schenkt Weisheit, dass wir Erfinderideen bekommen. Das habt ihr bestimmt schon gehört, dass es alles sowas schon gegeben hat. Mit Jesus leben wir über den Umständen und nicht unten drunter. Wie geht es Ihnen, Frau Meier? Naja, unter den Umständen einigermaßen. Das ist so die übliche Redensweise. Stattdessen, wie geht es ihr, Frau Meier, wenn Frau Meier aus Gnade lebt? Ja, es geht mir ausgezeichnet. Gott hebt mich immer über mein eigenes Maß hinaus. Ich bin erstaunt, was er alles an Gutem in mein Leben einfließen lässt. Also so dieses Denken und dieses Erwarten will der Herr gerne erfüllen. Wir werden auch in Probleme kommen. Also es geht nicht nur auf Wolke 7. Das klingt ja alles fast wie übertrieben, was ich sage. Aber ich sage es bewusst so, um euch in das Gnadenleben hereinzulocken. Es wird nicht immer nur ganz easy gehen und problemfrei gehen. Und fangt mal an, wenn Probleme da sind oder wenn sie kommen, statt sie abzuwehren, zu jammern, beginnt mal Probleme anzunehmen, vielleicht sogar zu umarmen. Weil in jedem Problem ist eine göttliche Lösung verborgen. Gott will mit Problemen, Schwierigkeiten im Leben, Nöten, zwei Dinge erreichen. Einmal, er will uns innerlich verändern, dass wir nicht problemorientiert ständig denken und jammern, sondern dass wir inmitten des Problems unseren Glaubenslevel oben halten und sagen, es ist zwar im Moment schwierig, aber der Herr wird mich durchs Dürretal durchführen. Der Herr hat am Ende eine Lösung und es wird am Ende besser, als es vorher war. Also so diese Erwartung, das ist das eine. Und der Herr will uns in Problemen unseren Glauben testen oder stärken. Also er will gerne, dass wir in Schwierigkeiten uns umso mehr an ihn wenden und seine Nähe und seine Gnade erfahren. Denkt mal an David. Er kam von einem Raubzug zurück und die Stadt, wo seine Leute wohnten und seine Frauen und seine Kinder, war in Feuer aufgegangen und alle Angehörigen sind in die Gefangenschaft entführt worden. Also eine echt dicke Krisensituation. Und was dann heißt es, David hat nicht rumgejammert, sondern er stärkte sich im Herrn. Und die Stadt Ziklag hieß die Stadt, die verbrannt ist. Und er stärkte sich im Herrn. Und dann hat er gefragt, Herr, was ist deine Lösung? Was soll ich machen? Und der Herr hat gesagt, jage den, die dich beraubt haben und deine Stadt angezündet haben, jage hinter ihnen her, hol dir alles zurück und am Ende kriegst du mehr, als du vorher hattest. Und genau so ist es dann gekommen. Also statt zu jammern, wendet euch an den Herrn und sagt, Herr, es gibt aus allem eine göttliche Lösung. Du führst mich durchs Dürretal hindurch. Psalm 84 lesen wir dann oder Psalm 91. Dann bleiben wir an den Zusagen Gottes, halten wir dann fest. Am Ende geht es in Gnadengeschenke über. Eigentlich jede Krise muss, wenn wir gläubig sind, uns in irgendeiner Weise dienen. Denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen. Das gehört mit so zu diesem Gnadenarsenal Gottes. Und während du so durch eine Krise durchgehst, wirst du zubereitet in die nächste Stufe des Glaubens. Also die Krise dient dazu, deinen Glauben höher zu bringen oder dich noch mehr zu einem Überwinder zu machen. Die Gnade bewahrt uns oder erlöst uns vom sündigen Müssen. Römer 6, Vers 14. Da heißt es, denn die Sünde wird nicht mehr über euch herrschen, weil ihr nicht unter dem Gesetz lebt, sondern unter der Gnade. Ist doch genial. Also das heißt, der Herr verändert unser Herz. Die Lektion von heute Vormittag. Er führt uns raus aus dem zwanghaften, ich muss es selber machen, aus falschen Charaktereigenschaften, ich muss mich anstrengen. Er führt uns in den weiten Raum der Gnade, wo der Herr sagt, erstens gebe ich dir ein neues Herz, du musst nicht mehr sündigen und ich kümmere mich um alle deine Bedürfnisse. Okay, ich habe euch wieder angepredigt. Ich hätte gern eine Reaktion von euch, der eine oder andere. Und zwar, habt ihr verstanden, was ich gesagt habe? Ja. Habt ihr zu euch selber möglicherweise gesagt, wenn das stimmt, was der da vorne sagt, dann muss ich das ergreifen? Mhm. Dann müsste es bei vielen von euch, manche leben schon da drin, dann müsste es mein ganzes Leben ändern, hat es der eine oder andere gesagt. Ich werde es ausprobieren, ja, in den nächsten Tagen oder Wochen, es muss sich ja bewahrheiten. Ich kann so überzeugt sprechen, weil es sich in unserem Leben über Jahre schon bewahrheitet hat und ständig weiter bewahrheitet. Wir erleben das, darum rede ich so kühn. mag der eine oder andere, der bisher im Gesetz gelebt hat, so zeugnishaft sagen, ich trete aus dem falsch gelebten Christenleben raus, trete rüber in das Leben der Gnade und dann nennt ihr irgendwie eure Umstände dazu. Wer mag das? Gut, ich freue mich immer, wenn die jungen Männer aufstehen.
Also ich bin so ein Typ, ich schaffe gern viel, ich mache gern viel und ich dachte bis immer her, dass Gott mich auch gebraucht und ohne mich geht es nicht. Und ich hatte letzte Saison einen ganz großen Zusammenbruch, wo gar nichts mehr ging und wo ich das erste Mal aufgestanden bin. Und ich habe das, gestern wollte ich schon nach vorne kommen, da waren andere schneller, aber ich habe gedacht, heute setze ich mich in die erste Reihe. Und dann tue ich das. Und ich habe jetzt Zeit, ich bin Lehrer, ich habe jetzt 6 Wochen Ferien. Und am Anfang habe ich mir gedacht, was kann ich wieder alles tun, was kann ich wieder alles machen? Und dann habe ich auch so eine leise Stimme gehört, die einfach sagt, genieß doch mal das Leben, freu dich an mir, an deiner Familie, an dem, was ich dir gegeben habe. Und ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt aus, 6 Wochen. Und werde es einfach sehen, wie die Gnade Gottes mich da verändern darf, wird. Und ich freue mich, euch dann Zeugnis geben zu dürfen. Und ich glaube, Gott wird es tun.
Sag nochmal, wenn du kannst und magst, was erwartest du konkret vom Herrn? Nicht nur allgemein Gnade, ist die Überschrift. Sag noch ein paar Unterpunkte.
Also konkret, ich darf das erste Mal mit meiner Frau allein in Urlaub. Unsere Kinder sind nicht dabei. Und ich erwarte von Gott, dass da auch in unserer Ehe eine ganz neue Dimension reinkommt. Dass wir wieder ganz neu zueinander finden. Wir haben 2 kleine Kinder. Und wir haben die letzten Jahre sehr viel gearbeitet, sehr viel gedient. Da ist sehr viel liegen geblieben. Und ich erwarte echt, dass Gott eine neue Dimension reinzieht. Und wir wieder neu zueinander finden, neue auch Visionen für uns empfangen. Und ich denke, das ist wichtig auch für die Ehe. Das ist so ein Bereich, wo ich echt...
Jesus, ich danke dir. Und wir zwei machen uns eins. Und ich bitte jetzt für dich um einen riesen dicken Strom von Ehegnade. Ganz spezifische Ehegnade, so wie es deine Frau und wie du es brauchst. Und dass durch diese Ehegnade in dir eine nochmal völlig neue, gottgeschenkte Liebe für deine Frau in dich reingegeben wird und das Gleiche in deine Frau für dich. Und dass eure Herzen in einer Dimension verbunden werden, wie das auf der Erde gar nicht möglich ist. Also dass die himmlische Dimension in eure Ehe reinkommt und dadurch ein absoluter Neuanfang geschieht. Du am Ende sagst, es waren die genialsten Ferien, die ich je hatte. Ja, wir waren ein Stück im Himmel. Ja, und ihr seid sogar ein Stück im Himmel. Ihr seid mit Jesus schon an himmlischen Orten. Und Herr, ich bete, dass diese Dimension des Himmels sich richtig hineinzieht in eure Herzen, in euren Geist, in jeden Bereich eures Lebens. Himmlische Dimension, ja, in jede Zelle. Es gibt negative Zellerinnerungen von Ereignissen, die früher waren, dass die rausgeschmissen werden und ein ganz neues, göttliches Aufblüh-Eheprogramm in jede Zelle eures Körpers hineinkommt. Ja, in eure Nerven, in eure Gefühle, in eure Hormone, dass alles von der Liebe Gottes durchdrungen wird. Ich danke dir, Herr, von deiner Fülle, von dem himmlischen Fülle-Reservoir nehmen wir für euch Gnade um Gnade, Ehegnade um Ehegnade. Amen. Guck, wenn man Zeugnis sagt, kriegt man gleich Gebet. Es lohnt sich. Am liebsten würde ich gleich ohne Pause weitermachen, aber das traue ich mich nicht. Ich hätte noch so viel zu dem Thema, weiß gar nicht, wie wir das hinkriegen, aber jetzt machen wir Pause. Wer hätte gern eigentlich noch zeugnishaft was gesagt? Okay, dann komm schnell vor. Geht von der Pause ab.
ich wohne seit einem halben Jahr hier in Karlsruhe ungefähr. Und ich merke, ich bin in so eine Resignation gegangen, was meine berufliche Entwicklung angeht. Ich bin super versorgt durch meinen Mann, aber ich bin so in Rückzug gegangen und merke jetzt, ich habe von Gott gar nicht mehr erwartet, dass er mir eine Stelle gibt, die zu mir passt. Ich habe viele Jahre gearbeitet und aber die letzten Jahre eben nicht. Und ich merke so, ich will von Gott erwarten, dass er so eine Gnadentür öffnet, dass ich nochmal eine Stelle habe, die zu mir passt.
Warum brauchst du so dringend eine Stelle?
Ich brauche die nicht. Aber ich brauche die nicht. Aber ich nehme so gerne, ich nehme so gerne Verantwortung wahr und ich würde das gerne ausleben.
Okay, dann ist gut. Also wenn wir unbedingt eine Stelle brauchen, um unseren inneren Mangel, unseren inneren Wert zu füllen, dann weiß ich nicht, ob Gott uns sofort eine Stelle gäbe. Dann würde er vielleicht erst was anderes beginnen. Aber wenn du sagst, eigentlich bin ich beim Vater angekommen, ich brauche nicht unbedingt eine Stelle, aber ich würde gerne irgendwas weitergeben oder andere damit, anderen dienen oder was immer. Wenn das der Fall ist, stimmt das?
Ja.
Okay, komm mal dazu, Uwe. Wir wollen für Sie beten. Wie schnell hättest du gerne eine Stelle?
Sagen wir die nächsten 3 Monate.
Also ich würde sagen, innerhalb des nächsten Monats.
Okay,
ja, gut. Ja. Betet konkret. Ja, Gott will, weil das hat mit Glauben zu tun. Mein Glaube sagt, innerhalb eines Monats schafft der Herr das. Ja, und du glaubst es doch auch, oder? Gut. Und so treten wir für dich ein. Und wir beten, dass du eine exzellente, optimale, außerordentlich gute Stelle innerhalb eines Monats bekommst. Und wir legen diese Bitte jetzt auf den himmlischen Schreibtisch vor dem Gnadenthron. Und wir sagen gleich hinzu, danke Papa, es wird bearbeitet. Und du weißt, was ist heute der 2. August? Bis 2. September hast du Zeit und dann wird das erledigt. Ich danke dir dafür, dass es optimal erledigt wird, dass wir mit Kühnheit und Zuversicht zum Thron der Gnade kommen dürfen. Also nicht so halb zweifelnd und so halb unsicher, sondern mit Kühnheit. Und so liegt das jetzt da oben und wird bearbeitet. Und wir sagen dir schon Dank für diese wunderbare Stelle.
Vater, wir setzen diese Zuversicht und die Freudigkeit in unserer Schwester frei, dass sie das mit Zuversicht aufnimmt, mit Zuversicht proklamieren kann, ohne sich innerlich gezwungen zu wissen, sondern ich bete, dass du ihren Geist erfüllst mit dieser Gewissheit, die du deinen Kindern schenkst, dass es getan ist, mit diesem Rema-Wort, dass es getan ist, Vater. Und danke, dass du der Gott bist, der reich ist für uns alle. Du bist der Gott, der reich ist für uns alle, für alle, die dich anrufen. Amen. So, danke Christoph, das war Hammer, toll. Gib dir mal einen Beifall.